Ich würde gerne starten mit dir, das habe ich dir auch schon geschrieben, erst einmal zu blicken auf den Begriff des Familiarismus. Du hast dazu ja auch ein Buch veröffentlicht. Vielleicht kannst du eingangs nochmal für die HörerInnen den Begriff des Familiarismus aufgreifen und erst einmal beschreiben, was genau darunter zu verstehen ist.
Ja, also Familiarismus ist ein alterssoziologischer Begriff, den ich hervorgeholt habe. Ich habe ihn also nicht selbst erfunden, aber er erschien mir halt immer noch und immer wieder aktuell. Und er beschreibt eine Ideologie, die die bürgerliche Kleinfamilie als Leitform einer Sozialstruktur bezeichnet. Im Familiarismus nimmt die Familie, das heißt also die Vater-Mutter-Kind-Familie und höchstens die enge Verwandtschaft, die Funktion einer Existenz des einzelnen sichernden sowie den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang stützende Instanz ein. Das Verhältnis von Familie und Gesellschaft ist weitgehend identisch. Das System aller Familien bildet das Gemeinwesen und das Gemeinwesen ist nach der Ideologie des Familiarismus auf den Nationalstaat bezogen. Also die Familie, das Gemeinwesen besteht eben eigentlich ideologisch überhaupt nur aus Familien und das Gemeinwesen ist dann auch wieder auf den Nationalstaat bezogen. Und es besteht ein Zusammenhang zwischen den Konzepten der Familie, des eigenen Selbst, der Staatsbürgerschaft und der Nationalstaatlichkeit. In familistischen Gesellschaften ist die Familie der Dreh- und Angelpunkt aller sozialen Organisationen. Sie unterstützt auch den Rückzug der Individuen ins Private. Dort herrschen dann komplementäre Rollenaufteilungen entlang der Geschlechterlinie. Menschen ohne Familie gibt es in familistischen Gesellschaften nicht. Ihnen wird unterstellt, dass sie früher oder später eine Familie gründen werden oder zu ihr zurückfinden, weil alle Menschen im Teil einer familialen Ordnung sein wollen, deren Aufrechterhaltung den Menschen als Individuum eigentlich gar nicht benötigt, weil er ja in der Familie aufgeht.
Nun gab es ja immer wieder auch sehr starke und wichtige und auch laute Kritik am Familiarismus. Wenn wir auf die heutige Zeit blicken und auf die heutige Gesellschaft, inwieweit wird denn aktuell der Familiarismus immer noch beispielsweise durch Gesetze, durch Strukturen gestützt?
Ja, also ich sagte ja schon, Menschen ohne Familie gibt's eigentlich danach nicht. Und danach, ob Gefühle des Zueinandergehörens über einen längeren Zeitraum überhaupt tragbar sind, fragen familistische Systeme nicht. Familistische Systeme schließen faktisch alle Menschen aus, die nicht zur Familie gehören. Dazu gehören Singles, Menschen, die in Heimen oder auch in Kommunen und anderen selbstgewählten sozialen Netzwerken leben. Und wenn wir genau hinschauen, dann ist der Wohnungsbau auf die heterokleine Familie eingerichtet und es wird beklagt, dass die Singles denen dann die Wohnung wegnehmen, anstatt zu fragen, was vielleicht Menschen, die anders leben, brauchen. Im idealen Familiarismus gibt es dann auch keine Konflikte zwischen der Familienstruktur und den externen sozialen Akteuren, weil die schlicht bedeutungslos sind. Nach familiaristischen Konzepten ist die Ehe, also die heterosexuelle Ehe, die Grundlage für die Familie. Sie begründet auch die Blutsverwandtschaft. Die meisten werden schon mal gehört haben, das ist mein Eigenfleisch und Blut, was Besonderes. In Deutschland war die Staatsbürgerschaft bis zum Jahr 2000 an die blutsverwandte Abstammung einer Person gebunden. Erst danach wurde dann, was in vielen anderen Ländern längst üblich ist, das Geburts- und Territorialprinzip einbezogen. Die Ideologie des eigenen Blutes führt schließlich dazu, dass von Frauen immer erwartet wird, dass sie auch eigene Kinder bekommen. Das traditionelle familistische Rollenverständnis erreichte seinen Höhepunkt mit der Mütter-und-Familien-Ideologie im Nazifaschismus. Der verheerende Ausgang ist bekannt. In den Wirren der Nachkriegszeit schien die bürgerliche Kleinfamilie die letzte Stabilität in einer sich auflösenden Welt zu sein. Jedenfalls hat der berühmte Soziologe Helmut Czelski das so beschrieben. In dieser Familienform hätten die Menschen in den furchtbaren Kriegs- und Hungerjahren Sicherheit und Lebenshalt gefunden. Da muss man sich mal vergegenwärtigen, dass die meisten Familien aus der Mutter mit den Kindern bestanden, weil die Männer sich ja im Krieg gegenseitig totgeschossen haben. Anhand seiner umfassenden Strukturanalyse hat er aber festgestellt, dass die deutsche Nachkriegsfamilie trotz einer massiven Bedrohung der Familienstabilität durch Vertreibung, Deklassierung, jahrelange Abwesenheit der Männer, also auch das hat er berücksichtigt. Immerhin hatten wir 2,5 Millionen Kriegerwitwe mit Kindern, aber dass die Familie nicht nur nicht zerbrach, sondern mit einer Verstärkung des Zusammenhalts reagierte. Die in seiner Untersuchung immer wiederkehrende Aussage von Frauen, Zitat, nur noch für die Familie leben zu wollen, kennzeichnet für ihn die allgemeine Bewusstseinslage derjenigen, für die, Zitat, in einer Welt des Verlustes die Familie den Wert des einzigen und aus eigener Kraft geretteten und gewonnenen sozialen Gutes trägt. Nachdem ich das nochmal gelesen habe, musste ich im Studium schon lesen, in der Familiensoziologie, bin ich sicher, dass diejenigen, die er interviewt hat, mehrheitlich eine andere Familienform gemeint hat, denn es waren ja so viele alleine. Und wie können sie also nur noch für die Familie leben, für die Vater-Mutter-Kind-Familie, wenn sie in Wirklichkeit mit ihren Kindern alleine sind oder sich auch mit anderen Frauen zusammengetan haben? Das ist in der Nachkriegsforschung auch untergegangen.
Wenn wir dann über die Nachkriegszeit sprechen und vielleicht auch die Familie in der Nachkriegszeit, würde mich auch der Blick nochmal auf die DDR interessieren. Inwieweit wurde denn Familismus gelebt oder vorgegeben in der DDR?
Ja, in der DDR gab es auch Familismus, das habe ich ja in meinem Buch auch beschrieben, aber es war doch nicht die Kleinfamilie, die bei uns eigentlich gemeint ist, die bürgerliche Kleinfamilie mit dieser Aufgabenteilung, dass der Mann für die Ernährung zuständig ist und die Frau die Hausfrau, wie es bei uns eben nach dem Krieg noch gewesen ist, sondern es war schon nach der Gründung oder der doppelten Staatsgründung BRD und DDR in der DDR klar, dass die Frau auch berufstätig sein kann. Und es war ja doch ein bisschen eine andere Familienform dann, dass die Frau trotzdem den Hauptanteil der Hausarbeit geleistet hat und der Erziehung der Kinder. Das wird ja immer so hervorgehoben, aber immerhin gab es ja doch Einrichtungen für die Kinder, wo sie eben gemeinsam im Kindergarten gelernt und gespielt haben und nicht alleine mit der Mutter gewesen sind zu Hause in der kleinen Wohnung.
Dann gab es ja auch immer wieder vermehrt Kritik am Familismus. Vielleicht können wir darauf nochmal gemeinsam blicken. Welche wichtigen Kritiken lassen sich denn festhalten, die vielleicht auch bis eben in die neuere Zeit hineinwirken am Familismus?
Ja, das habe ich ja schon gesagt, dass eben alle anderen ausgeschlossen sind. Es gibt heute so vielfältige Familienformen und trotzdem wird an die Wand genagelt, an die Litfaßsäulen geklebt, in die Magazine hineingeschrieben, Bilder hineinprojiziert, dass die Familie eben aus Vater, Mutter und Kindern besteht. Ich habe mir nochmal die Webseiten vom Ministerium angesehen. Da wird auch immer behauptet, wir unterstützen heute vielfältige Familienformen. Dann bestenfalls die Alleinerziehenden, die sich aber zu Recht auch beklagen, dass sie zu kurz kommen. gegenüber der Normalfamilie, aber bestenfalls wenn die noch berücksichtigt sind und wirklich überhaupt nicht zu übersehen sind. Aber andere Familienformen gibt es eben danach auch nicht. Und auch da sind die Abbildungen eben die Vater-Mutter-Kind-Familie mit 1 bis 2 und möglichst leiblichen Kindern.
Als ich dein Buch gelesen habe, hat mich sehr fasziniert. Eine Stelle, da schreibst du relativ am Anfang, dass es schon im 13. Jahrhundert eine Frauengemeinschaft gab, die du dann auch näher beschreibst. Ich würde gerne nochmal mit dir blicken auf gelebte Gegenmodelle, die es schon immer gab oder immer noch gibt zum Familiarismus. Du hast es jetzt schon teilweise ein bisschen erwähnt. Aber genau, es gibt ja neben Frauenkommunen und Frauenwohngemeinschaften und vielleicht eben dann auch der Zusammenkunft von Frauengemeinschaft, die sich als freie Frauen eben ohne Familie verstehen, Gegenmodelle zum Familiarismus. Inwieweit werden also diese Gegenmodelle gelebt und inwieweit lässt der Familiarismus dann auch Raum für diese gelebten Gegenmodelle?
Ja, es gab ja zu allen Zeiten Frauengemeinschaften oder Frauen, die ohne Männer gelebt haben. Und die Ältesten sind wohl die Frauenklöster, habe ich ja auch was dazu geschrieben, will ich aber jetzt in dem Zusammenhang nicht näher drauf eingehen, weil ich finde, dass sie keine wirkliche Alternative zum Leben in der patriarchalen Familie waren oder sind, gibt es ja noch. Armut und Keuschheit, Askese und absoluter Gehorsam, stundenlanges Beten, das konnten und wollten nur wenige der adligen und meist bürgerlichen Frauen leisten. Und es war auch nicht immer freiwillig, weil viele von ihren Familien schon im Kindesalter dem Konvent übergeben wurden, um die Kosten für die Kinder zu sparen. Die gingen dann an die Söhne. Und manche Ehemänner, die mit ihren Frauen unzufrieden waren, haben sie auch ins Kloster gegeben, denn sie durften deren Aufenthalt bestimmen, weil ihnen die Mund, also die Schutzgewalt oblag. Also das waren so die ersten Frauenkommunen sozusagen. Ich bin dann noch ein bisschen weiter in der Recherche gegangen und habe die ersten freien Frauen ohne Familie ein bisschen näher in Augenschein genommen. Das waren wahrscheinlich die Beginen, die vor allem in Flandern und dann auch in Deutschland im 13. Jahrhundert in Frauengemeinschaften lebten. Und da gibt es über die viele Theorien und Mythen, die man jetzt nicht alle darstellen kann, die zum Teil auch sehr, sehr widersprüchlich sind, weil es eben heterogene Strukturen waren und das erschwert allgemeine Aussagen. Beginn entstanden zu einer Zeit, in der Frauen aufgrund ihrer Arbeitsleistung durchaus Entscheidungsspielräume im Erwerbsleben erworben hätten. In Ehe und Familie sind sie aber unterdrückt gewesen und abhängig von Vater oder Ehemann geblieben. Sie konnten ja schon Handwerke lernen und so weiter. Dem Widerspruch wollten sie auch entrinnen, einerseits selbstbewusst und selbstständig und dann von der Familie geknebelt. Da wollten sie nicht jetzt in eine andere Familie flüchten, sondern haben sich zusammengetan, um ein selbstbestimmtes, aktives Leben zu führen. Inwiefern diese Organisationsstrukturen dann im Einzelfall tatsächlich eine Hierarchie entbehren, also ob es da wirklich zu Frauenfreundschaften gab, kann man vermuten, aber angesichts der Heterogenität muss es unklar bleiben, wie auch die Frage, ob die sexuelle Verweigerung gegenüber Männern dann generell zu anderen Beziehungsformen geführt hat. Manche Forscherinnen sehen die beginische Lebensform als weibliche Gegenkultur zu einer von Männern geprägten hierarchischen Ordnung. Und sie gehen dann davon aus, dass Beginn mit ihrem Lebensstil die mittelalterlichen Vorstellungen von Weiblichkeit durchbrochen hätten. Dafür spricht, dass es den Beginn gemeinsam war, dass sie freie Frauen waren, die sich zu Wirtschaftsgemeinschaften zusammenschlossen, um jenseits von Ehe und Familie und außerhalb von Klostermauern ohne Männer ein geistliches, christliches Leben zu führen. Also sie waren auch alle Christen, was anderes gab es damals nicht. Im Unterschied zu den Nonnen gehörten sie aber keinem Orden an und legten kein Gelübde ab. Sie konnten auch jederzeit wieder aus der Gemeinschaft austreten. Vermögen und Einkommen wurde meist vergemeinschaftet. Gemeinsame Gebete standen auf der Tagesordnung. Teilweise sollen sie doch auch mit freigeistigen Strömungen sympathisiert haben. Die Haltung der Kirchen gegenüber den Beginn war völlig unklar. Zeitweise sind sie verfolgt und als Hexen verbrannt worden, weil sie eben zu selbstständig waren, Handwerkern die Arbeit abgenommen haben. Und zum Teil sind sie aber auch hochgelobt worden, weil sie eben Alte und Gebrechliche versorgt haben. Ja, es gab auch sesshafte und wandernde Zusammenschlüsse. Und solche, die von Almosen lebten, also Bettelbeginn sozusagen, ihre Regeln zum Zusammenleben, haben sie aber jeweils selbst bestimmt in Hausordnungen, die Beginnenordnungen genannt wurden. Einige Beginnenkonvente unterlagen der kirchlichen und der weltlichen Obrigkeit, und trotz dieser Heterogenität gab es allerdings grundlegend, dazu gehörte auch das Keuschheitsgelöbnis und das gottgefällige Leben in Bescheidenheit und der Gehorsam gegenüber der Meisterin. Also es gab durchaus da auch Hierarchien. Die stand an der Spitze jedes Beginnkonvents und hat für die Haltung der Ordnung gesorgt. Bei ihr fanden dann auch die Versammlungen statt. Sie war für die Wirtschaftsführung und Vermögensverwaltung zuständig und hat schon ganz schön Macht besessen. Allen war allerdings gemeinsam, dass sie eben für ihren Lebensunterhalt selbst gearbeitet haben, Kinder unterrichtet, Arme versorgt und Kranke bis zum Tod begleitet. Die Arbeit wurde dann wesentlich unentgeltlich ausgeführt. Die Türen und Tore sollen von Sonnenaufgang bis Untergang offen gestanden haben. Manche haben über Hab und Gut verfügt, andere über Ländereien, andere waren im Arm. Die meisten hatten eine gemeinsame Küche, gemeinsame Gebetsräume. Und manche ließen auch die Hausarbeit durch ärmere Mitschwestern machen, aber nicht alle waren eben wohlhabend. Besonders mit dem Aufblühen Mitte des 14. Jahrhunderts lebten Frauen aus allen sozialen Schichten in den Höfen. Um 1317 begannen eben dann die Verfolgungen, Beginnhäuser wurden geschlossen. Die Vorwürfe, die ihnen gemacht wurden, bezogen sich vor allem auf Ketzerei und Sittenlosigkeit. Allein lebende Frauen wurden generell immer als sittenlos oder als Prostituierte bezeichnet. Die kirchlichen Obrigkeiten richteten sich auch gegen Semi-Religiosität, das heißt, dass die christliche Ordnung eben unterwandert wurde. Und es gab dann Vorschläge zur geistlichen Reformierung der Kirchen. Die Beginnhöfe würden das anstreben und dann sollten sie sterben und sollten eingetrocknet werden von der Kirche. Martin Luther hat da wesentlich Anteil gehabt, weil er daran interessiert war, dass die Frauen in der Familie sein sollten und bei ihren eigenen Kindern leben sollten. Dann haben sich einige Beginnhöfe freiwillig wohl klösterlichen Strukturen gefügt und andere haben sie zwangsweise übernommen. Der Staat und die Kirche haben das ganze Vermögen, was in den Beginnhöfen, die noch bestanden gewesen ist, war an sich genommen und das war natürlich ein lukratives Geschäft. Aber in ein Familienmodell zurück wollten wohl die meisten Beginnen nicht. Das war für sie keine Alternative. Es gab natürlich Alternativen auch bei den Frühsozialisten, Alternativen des Zusammenlebens, bei den Anarchisten, Distanz zu Ehe und Familie, Ablehnung von Privateigentum. Manche lehnten Ehe und Familie rundweg ab. Und im 17. und 18. Jahrhundert entwickelten sich eben auch Utopien für eine gleichberechtigte Gesellschaft, wo eben selbstverständlich Frauen und Männer ebenbürtig sind und selbstgewählte Liebesgemeinschaften, in denen sollten sie zusammenleben, arbeiten, sich lieben und Vergnügen zusammen haben. Wird allerdings klargestellt, dass Frauen und Männer eben nicht nur in monogamen Beziehungen leben wollten und auch teilweise unter sich eben untereinander Beziehungen hatten, vor allem Freundschaftsbeziehungen. Als Beispiel will ich mal die freien Frauen, die sich 1932 in Frankreich gegründet haben, im frühsozialistischen Zusammenhang. Die hatten den Wahlspruch Freiheit für die Frauen, Freiheit für das Volk durch eine Neuorganisierung des Haushalts und der Industrie, die Aufhebung der Trennung zwischen Erwerbsarbeit und Privatleben, die von späteren Bewegungen auch immer gefordert wurde, war damals schon eine Forderung, eine gleichberechtigte Gesellschaft. Und es war eine konkrete Utopie, die bis heute kaum verwirklicht ist. Die freien Frauen haben auch eine Zeitschrift gegründet, die den gleichen Namen hatten. Und sie ließen es nicht bei Forderungen, sondern riefen zur Bildung von Lebens- und Arbeitsgemeinschaften auf. Interessant auch hier der Zusammenhang Zusammenleben und Zusammenarbeiten, in denen die Frauen in sozialer, ökonomischer und rechtlicher Hinsicht gleichgestellt war. Sie gingen noch weiter, indem sie eine gesamtgesellschaftliche Dominanz der weiblichen Norm forderten, die zur Veränderung der gesamten Gesellschaft führten und auf einer friedlichen Zukunft basierten. Durch ihre feministische Theorie und Praxis wollten sie eigene Wege suchen, sich nicht in die bestehenden patriarchalen Hierarchien einzuordnen und die männlich konnotierten feministischen Normen wollten sie nicht akzeptieren. Wichtig ist auch für heute, dass in dieser feministischen Gesellschaft die Parole nie mehr Krieg, nie mehr nationales Gegeneinander, dafür aber Liebe für alle eine ganz wichtige Parole gewesen ist, die auch eben umgesetzt werden sollen. Das ist leider gerade heute wieder eine sehr ferne Utopie.
Ich würde gerne von den Frauengemeinschaften ausgehend nochmal mit dir auf das Zusammenwohnen oder das Zusammensein von Frauen blicken. Einerseits in Bezug auf die Frauengemeinschaften würde mich nochmal interessieren, wenn wir heute aus der heutigen Zeit auf Frauengemeinschaften blicken, inwieweit diese patriarchalen Strukturen da immer noch mit hineinwirken. Also inwieweit ja dieser Familiismus, diese familiistische Gesellschaft auch in gezieltes Zusammenwohnen beispielsweise von Frauen, in eine Gemeinschaft von Frauen hineinwirkt.
Wir leben natürlich in einem kapitalistischen Patriarchat. Mann-Frau-Beziehungen sind Herrschaftsverhältnisse. Das wurde ja besonders von der 68er Frauenbewegung in der BRT angeprangert. Deshalb suchte man eben nach anderen Lebensformen außerhalb dieser patriarchalen Strukturen. Aber auch Frauenbeziehungen unterliegen patriarchalen und hierarchischen Strukturen. Das wurde auch schon damals in manchen Projekten, die reine Frauenprojekte gewesen sind, schmerzlich deutlich. Und nicht alle Frauen sind Schwestern, haben wir uns damals getröstet. Man fand heraus, dass Frauen unterschiedliche soziokulturelle und klassenspezifische Erfahrungen hatten. Also es gibt ja nicht die Frauen, sondern die, wo auch gerade jetzt die junge Frauengeneration sich wieder mehr darauf beruft, dass eben soziale Herkunft, Klasse nicht unberücksichtigt bleiben, dass man nicht nur von Geschlechtern sprechen kann. Ja, und auch finanzielle und materielle, soziokulturelle, unterschiedliche Hintergründe auch in formaler, unterarbeiteter Qualifikation und Bildungsgrad spielen eben auch in Frauenbeziehungen eine Rolle und können dann auch zu Über- und Unterordnung führen. Die Frauenbewegung weist schon lange auf die Unmöglichkeit der Homogenisierung weiblicher Erfahrungen und Unterdrückung hin. Ich muss sagen, bei mir klingelt es immer, wenn eine Frau in meiner Nachbarschaft behauptet, ihre Putzfrau sei ihre Freundin geworden und die putzt so gern, weil sie ihre Wohnung liebt, die sie ja auch selber putzen könnte. Frauenfreundschaften sind also nicht nur als positiv besetzte Beziehungen zu sehen. Es geht nicht darum, die Beziehung zwischen den Geschlechtern nur zu erforschen, sondern auch die Beziehung innerhalb der Geschlechter. Darauf hat Gisela Bock 1988 hingewiesen. Wie kann man also patriarchale Strukturen vermeiden? Auf jeden Fall, indem man sie erkennt, ausfindig macht und sich ihnen dann entgegenstellt. Schließlich wurden und werden sie in Frauenprojekten immer wieder problematisiert, was ja schon was anderes ist, als wenn man sie als gegeben hinnimmt und es wird auch an Veränderungen gearbeitet. Und es gibt ja in der Zwischenzeit auch Frauenprojekte, die zumindest hier in Berlin ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert haben. Und das ist ja schon was ganz Tolles, kann man nicht sagen. Es funktioniert nicht unter Frauen und es gibt keine Beziehungen unter Frauen. Und viele Berichte kann man auch in den in der Zeitschrift Courage, die vielleicht jetzt nicht mehr so bekannt ist, oder in den Beiträgen zur feministischen Theorie und Praxis, wo ich drin gearbeitet habe, kann man da auch einiges nachlesen.
Heute nennt man das ja häufig freundschaftsbasierte Lebensformen, Lebensmodelle. Und ja, da wir ja heute primär über Frauen sprechen möchten, taucht da bei mir schon auch immer wieder die Frage auf, welche Schwierigkeiten da möglicherweise bestehen, wenn sich Frauen eben zusammentun und primär vielleicht eben ihre Beziehungen unter Frauen leben wollen und diese Frauenfreundschaften pflegen wollen. Also einerseits sind es wahrscheinlich die patriarchalen Strukturen, die auch in diese Beziehungen mit hineinwirken. Und dann aber, und das fällt da bestimmt auch gleich mit runter, diese Priorisierung von Liebesbeziehungen oder von romantischen Beziehungen, die mir zum Beispiel auch in feministischen Kreisen immer wieder auffällt. Also dass Liebesbeziehungen dann doch vor freundschaftliche Beziehungen gestellt werden. Wie schätzt du das ein und was müsste deiner Meinung nach passieren, um eben solche Schwierigkeiten auch überwinden zu können?
Also einmal denke ich, dass freundschaftsbasiertes Leben halt vielleicht, nicht nur vielleicht, nein, dadurch, dass die feministische Ideologie so tiefgehend wirkt, eben nicht die Priorität haben im Leben der Frauen, wie das eine Familienbeziehung hat und auch nicht im Ansehen. Ich sag mal, es sind viele Diskussionen im Gang um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber überhaupt habe ich noch nie gehört, dass es ja auch um die Vereinbarkeit von Freundesbeziehungen und Beruf geht. Ja, es sind Zeitprobleme, die dann oft eine Rolle spielen, Mobilitätsprobleme, man kriegt eine Arbeit an einem anderen Ort, man fährt am Wochenende oder Montag und Freitag noch dazu nach Hause und in allererster Linie und erste Priorität hat dann halt die Familie und nicht die Freundesbeziehung, die vielleicht dann mal zurückgestellt werden könnte. Es ist auch oft Überarbeitung, braucht nicht drüber zu reden, pendeln. Ich habe selber einen kleinen Freundeskreis, wo eben Studierende, beziehungsweise jetzt sind sie alle an der Promotion oder haben die schon, aber einen Zweijahresvertrag dann irgendwo haben und die andere eben einen Vertrag dort und da lässt sich überhaupt kein gemeinsames Treffen mehr veranstalten. Aber wenn jetzt eine eben die Kleinfamilie hat, dann kriegt sie das immer auf die Reihe. Also diese Priorität ist einfach. Auf der anderen Seite denke ich, dass Frauenfreundschaften oft ganz besondere Beziehungen sind und da wird dann auch viel mystifiziert. Frauen können sich gegenseitig unterstützen, sich austauschen, sich trösten und in der Regel sind es keine ausschließlichen Bindungen. Die historische Frauenforschung hat mal versucht, zwischen ledigen Frauen, Frauenpaaren, lesbischen Paaren und Freundinnen zu differenzieren. Ich glaube, eigentlich kann man das überhaupt nicht. Meist wird dann eine heterozentristische Sichtweise angelegt, die dann wieder aus familistischer Sicht eben analysiert, welche Beziehung jetzt die Frauen untereinander haben. Und auf der anderen Seite macht aber auch eine homozentrische Sicht, die auch heute noch aus jedem Frauenpaar, zumindest in der Geschichte oder auch jetzt auf der Straße oder in der Uni ein Lesbenpaar macht, dass dann auch synonym gebraucht wird. Das wird dem auch nicht gerecht, dass es eben auch Frauenfreundschaften gibt und dass die ganz wichtig sind. Und ich glaube, dass ein offener Ansatz zur Erforschung dieser Wichtigkeit von Beziehungen noch aussteht, genauso wie es ja auch kaum Forschung über alternative Familienmodelle gibt. Junge Frauen wird ja heute oft ein neuer Familismus nachgesagt. Tatsächlich sehe ich im Moment eher Heteropaare bei den jungen Frauen. Jetzt nicht bei denen, wo ich mal von meiner Gruppe sprach, aber in der Nachbarschaft. Und inwieweit aber die dann trotzdem eine beste Freundin haben, weiß ich nicht. Ich denke mal, Schwierigkeiten gibt es in jeder Beziehung. Ja, ich habe auch selbst die Erfahrung gemacht, dass wenn man sich von der Freundschaftsbeziehung trennt, das oft schmerzlicher ist als von der Liebesbeziehung, weil die oft sehr lange andauert ist auch und man von der Freundin eben erwartet, dass sie eine Gleichgesinnte ist. Und wenn da Konflikte auftreten oder man sich gar ausgetrickst fühlt und bemerkt, dass es vielleicht der Freundin gar nicht so wichtig ist, die gedenkt gar nicht daran, dass sie die andere verlieren kann, dann schmerzt es halt. Und es schmerzt besonders, wenn man sich hintergangen fühlt, mit jemand, mit dem man sich eben solidarisch gefühlt hat. Das mag auch sein, dass erlebte Angst, gerade auch bei Älteren, vor intensiven Frauenbeziehungen dann auch zurückschrecken lässt. Auch die Angst vor Zurückweisung kann ein Grund sein oder die Überforderung einfach von Frauenfreundschaften. Das habe ich jetzt während der Corona-Zeit auch erlebt. Da haben sich Frauen immer wieder beklagt. Also eine meiner besten Freundinnen, ich habe mich von der getrennt, weil sie einfach zu Verschwörungstheoretikerin geworden ist. Dann geht es halt nicht mehr. Oder jetzt, aktuell und heute, ist zum Beispiel das Thema Waffenlieferungen. Das, was ganz besonders ansteht, wenn die eine sagt, also das kann ich überhaupt nicht, nieder mit den Waffen, das habe ich als Historikerin schon 1859 war es, bei Bertha von Suttner gelesen. Ich kann nicht plötzlich sagen, dass man mit Waffenlieferungen Frieden erzeugen könnte. Und die andere, ja, ist eben der Meinung, ja, man muss mit der Zeit gehen, man muss sehen, die Zeiten ändern sich. Und man muss jetzt auch für Waffenlieferungen sein, dann kann das zu unheimlichen Konflikten führen. Ja, und warum Liebesbeziehungen? Ich gehe jetzt erstmal aus, dass es Liebesbeziehungen zu Männern sind, dann oft vor freundschaftliche Beziehungen gestellt werden. Hängt natürlich mit dem familistischen System zusammen. Also die Abhängigkeit von den Männern ist auch in Frauenfreundschaften oft frappierend. Freundschaftliche Beziehungen leiden dann darunter. Nicht selten gehen sie auch in die Brüche, wenn es um die Liebesbeziehung an Mann geht. Das kann Frauengruppen beeinflussen, das kann Beziehungen zwischen zwei Frauen beeinflussen. Die werden dann oft zu Rivalinnen. Die eine lernt ihren Traummann scheinbar kennen und träumt dann von ihrem Haus und ihren Kindern. Und die andere ist dann nicht mehr wichtig. Sie ist nicht mehr wichtig oder sie wird sogar links liegen gelassen, sag ich mal, oder auch rechts. Die Liebesbeziehung wird eben zur Hauptquelle dann des Lebensinhalts. Und oft ist es auch die Liebesbeziehung, also der Mann kann auch eine Frau sein, die darauf dringt, den Kontakt zu der Freundin abzubrechen oder zumindest eben einzudämmen. Frauen, die sich darauf einlassen, tun sich und ihren Freundinnen keinen Gefallen. Oft kommt es dann, dass wenn die Liebesbeziehung nicht hält, dass dann doch wieder auf die alte Frauenfreundschaft zurückgegriffen wird. Das ist natürlich nicht die feine Art, mit seiner Freundin umzugehen, erst zu warten, bis die große Krise da ist oder wenn die große Krise da ist, eben wieder an diejenige zu denken, die einem vielleicht am nächsten steht, wenn das Leid geteilt werden muss. Man möchte ja auch die Freude mit der Freundin teilen. Und dann ist natürlich auch, was halt Liebesbeziehungen abhält, ist auch, dass eben trotz vieler Klagen über die Verteilung von Haus- und Sorgearbeit und Hass und Gewalt in der Familie und so weiter, viele meinen, dass sie eben so leben müssen und selber ein schlechtes Gefühl erleben, wenn sie das eben nicht schaffen. Und diejenigen, die, sag ich mal, das Kleinfamilienleben wirklich gut schaffen, die schaffen es oft, habe ich den Eindruck, überhaupt nur, weil sie eine gute Freundin haben, bei der sie sich dann ausweinen können. So wird also die gute Freundin zum Stabilisator für die zum Teil nicht aushaltbare Familienbeziehung. Wenn Zoff in der Familie ist, dann haben sie eben jemand, wo sie hingehen können, weinen können und dann auch bedauert werden können. Andererseits aber bedauern sie dann wieder um die Freundin, die ja alleine ist, während sie also das große Glück haben, die Familie gefunden zu haben, nämlich dann, wenn es ihnen gut geht. Das ist ein kompliziertes Geflecht, aber ich glaube, daran kann man viel erklären.
Ja,
Also voll. Die Frauenfreundschaft als Entlastung zu Ehe und Familie, als also das Verständnis eben dann in der Not bei der Freundin geholt wird und so das überhaupt nur funktionieren kann.
Ja, und was mir dabei dann auch immer auffällt, ist, dass Liebesbeziehungen eben beispielsweise zu Männern sehr häufig auch mit einer größeren Intensität gleichgesetzt werden von vielen Menschen, von vielen Frauen. Und es sehr schwierig ist, auch ja, bewusst zu machen, dass eine Frauenfreundschaft genauso intensiv sein kann und genauso einnehmend sein kann, wie es auch in einer Liebesbeziehung der Fall ist. Was glaubst du, ja, also woher das kommt, haben wir jetzt wahrscheinlich irgendwie doch auch schon an vielen anderen Stellen so begründen können. Aber wie lässt sich das durchbrechen? Also wie lässt sich das auch in einer Beziehung zu Frauen, in einer Frauenfreundschaft durchbrechen, immer wieder sich auch bewusst zu machen, dass ja diese Frauenfreundschaft genauso intensiv ist und genauso vielfältig ist, wie es eben auch ja, wie eine Liebesbeziehung häufig gezeichnet wird in der Gesellschaft.
Ja, ich würde das ganz genauso sehen, dass die Freundschaftsbeziehung ja zumindest genauso wichtig sein könnte. Aber die Geschichte mit der romantischen Beziehung, muss ich sagen, das ist ja auch so eine bürgerliche Geschichte. Ja. Das eine Beziehung ist eben in jeder Hinsicht auch was anderes als romantisch, wie es in einem Poesiealbum dargestellt wird oder was weiß ich wie, sondern die ist immer auch mit Arbeit verbunden, ist immer auch mit Krisen verbunden oder auch solchen, die von außen kommen, wie jetzt, wo man sich eben damit auseinandersetzen muss, da kann ich mich ja nicht in meine romantische Ecke zurückziehen und so tun, als würde die Welt, die draußen brennt, überhaupt nicht existieren. Also das finde ich schon mal, geht überhaupt nicht. Und andererseits ist es wirklich ein Unding, ja, Freundinnen sitzen zu lassen, nur weil das jetzt ganz toll ist, wenn es ich habe unterschiedliche Beziehungen auch kennengelernt und ich habe Freundinnen kennengelernt, die dann auch eben die Zweierbeziehungen gelebt haben, aber trotzdem wussten auch, was uns verbindet und die Beziehung eben weitergelaufen ist, auch ohne, dass ich jetzt trösten musste, wenn dort was nicht funktioniert. Das kann man auch anders lösen, da muss man nicht seine beste Freundin unbedingt damit belästigen. Auch wenn natürlich eine beste Freundin auch für Kummer und so weiter da sein soll, aber eben auch, wie ich schon sagte, auch für Freude und so weiter. Und ja, ich würde mir wünschen, dass eben keine Hierarchien zwischen solchen Beziehungen bestehen, weil es ist ja durchaus eben familistisch in dem Sinne, wie ich sehr kritisiere, dass nur eine Lebensform wichtig ist und das ist eben die romantische Beziehung oder auch die Kleinfamilienbeziehung, wie sie im Bilderbuch steht, mit Vater, Mutter und Kind, sondern dass es viele andere Lebensweisen gibt und dass es auch ganz, ganz wichtig ist, außerhalb einer Zweierbeziehung, wenn ich sie lebe, oder einer Familienbeziehung, wenn ich sie lebe, noch andere Beziehungen zu haben, die eben nicht am Rande existieren, sondern die ich in mein Leben mit einbeziehe.
Müsste dann nicht eigentlich also Familie auch anders definiert werden, weil ja eben solche Frauenfreundschaften genauso Familie sein können? Oder wäre es zielführend, diesen Begriff Familie irgendwie ganz zu durchbrechen? Und ob in so freundschaftlichen Beziehungen oder in so einem freundschaftszentrierten Lebensmodell nicht dann auch wieder familiäre Strukturen neu entstehen, die oder nachgelebt werden, die auch wieder eben auf so einer Hierarchie beispielsweise basieren. Und genau, dass es eigentlich halt auch zum Beispiel zu einer Entgrenzung kommen müsste in solchen Beziehungen von Hausarbeit und Fürsorgearbeit besprochen werden
kann. Ja, aber du sagst ja noch was ganz Wichtiges. Also ich bin ja nun gerade halt sehr mit dem Krieg beschäftigt und das kann man ja auch nicht ausklammern. Ich habe auch Kontakt zu einem Projekt, die also für die Familienzusammenführung von den Geflüchteten sind, was ja ganz wichtig ist, zumindest, dass die Kinder eben dann bei der jeweiligen Bezugsperson auch sein können. Aber da frage ich mich dann halt auch, was ist eigentlich die Familienzusammenführung? Ist es nicht für viele ganz genauso wichtig, wie du jetzt sagst, dass ich meine beste Freundin bei mir habe? Oder nicht nur meine beste, sondern vielleicht zwei aus meiner Gruppe, die mit denen ich zusammen sein will und die einfach dann hinter der Grenze sind und verschwunden und weg. Also das ist auch nochmal so ein Aspekt, wo nochmal deutlich wird, was ist Familie überhaupt? Ich habe ja am Ende meines Buches, was ich jetzt gar nicht immer so ins Spiel bringe, weil es eigentlich eine Definitionsfrage ist, gesagt, wenn jede Lebensform, also wo niemand den anderen gewalttätig behandelt und niemand unterdrückt, da jede Lebensform gleichberechtigt sein sollte, dann bräuchte man den Begriff Familie gar nicht mehr, sondern es würden vielleicht um Lebensweisen oder gehen. Man bräuchte auch keine Familienpolitik mehr. Die gibt es ja eh erst seit 1953 und da nur im Westen. Also bis zur Wende natürlich. Also ein Familienministerium gab es vorher nicht, das wissen die meisten nicht. Das hat Adenauer, der Konservative, erfunden. Überhaupt, das bräuchte man nicht. Man bräuchte keine Familienpolitik, man bräuchte eine Politik für Menschen, habe ich, glaube ich, geschrieben. Und wenn ich jetzt vieles wieder höre, dann denke ich mir, das ist auch richtig so. Man sollte diesen belasteten und emotional aufgeladenen Begriff Familie gar nicht benutzen. Die kann man nicht umdefinieren. Familienministerium sagt oft, wir verstehen unter Familie alles Mögliche. Ich habe es, glaube ich, schon gesagt. Dann nehmen sie die Alleinerziehenden, die man nicht mehr übersehen kann, die aber immer noch benachteiligt werden. Andere Familienformen sind eben dann doch nicht präsent. Als Feministin oder als progressive Feministin den Begriff gar nicht mehr benutzt.
Und wenn wir bei den Begriffen sind, dann frage ich mich auch, wie du vorhin auch schon kurz erwähnt hast, dieser Begriff romantische Beziehung, also es war auch so jetzt in der Vorbereitung für diese Sendung, weil wir diese Freundschaften irgendwie abgrenzen wollten, ja, zu den Liebesbeziehungen, romantischen Beziehungen. Und da tue ich mich auch sehr schwer, weil eine Liebesbeziehung zwischen Frauen, also eine Freundschaft ist ja auch eine Liebesbeziehung. Und es ist irgendwie, finde ich, auch da die Frage, ob das überhaupt sein muss, diese Unterscheidungen.
Was haben die freien Frauen 1832 gesagt? Kein Krieg und Liebe für alle. Darum geht's doch, ja.